vor einigen Jahren, ich glaube 2013 war das, kam ein Spielfilm raus. Es kommt mir so dicht dran vor, es zeigt auch, dass ich älter werde. Also ein Spielfilm, der hieß Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Vielleicht hat der ein oder andere von euch den Film geschaut. Mir persönlich hat er wirklich gut gefallen. Walter arbeitet als Fotoarchivar in einem großen Printmagazin, so eine Art Geo. Ne? Ihr kennt vielleicht die Geo, das ist ja so ein Natur- und Abenteuermagazin, wo über Reisen, über Umwelt, aber auch über Technik berichtet wird. Und in so einem ähnlichen Magazin arbeitet er, sitzt aber den ganzen Tag im Keller, weil im Fotoarchiv, da muss es natürlich dunkel sein. Und Walter ist ein sympathischer Kerl, hat aber einen recht monotonen Alltag. Sortiert Fotos durch. Auch sozial ist er ein bisschen isoliert, dieses Kellerverlies, in dem er sitzt. Das ist auch ein bisschen Zeichen für seine Persönlichkeit. Klar, er hat Familie, aber so richtig viele Freunde hat er auch nicht. Und er ist verliebt in eine Mitarbeiterin der Firma, aber die kennt ihn nicht einmal. Dann meldet er sich bei einem Social-Media-Account an und muss feststellen, dass keiner mit ihm befreundet sein möchte und dass er auch keine Likes kriegt und nichts. Und so wird der Kundendienstmitarbeiter von diesem Social-Media-Dienst, den er nutzt, fast so eine Art Seelsorger für ihn. Was macht er? Er gibt sich den Tagträumen hin. Immer wieder kommt es zu Situationen, wo er auf einmal sich vorstellt, dass jetzt irgendwo etwas explodieren würde und er als großer Held hervortritt. Es passiert aber nie. Und dann kommt es dazu, das Printmagazin soll eingestellt werden. Das Internet hat den Siegeszug angetreten und jetzt soll die letzte große Ausgabe dieses Magazins herauskommen. Und die letzte Ausgabe dieses Naturmagazins soll vor allem den Fotografen würdigen, der über all die Jahre, in dem das Magazin erfolgreich war, die großen und tollen Naturaufnahmen beigesteuert hat. Dieser Fotograf hat dann so eine Fotoserie für den letzten Band zugeschickt und er sagt, die Nummer 25, die soll aufs Cover. Fotoarchiv stellt Walter dann fest, die 25 fehlt. Er kriegt einen Wahnsinnsärger von seinem Chef, obgleich das gar nicht sein Fehler ist. Aber er stellt fest, auf diesem Block mit den Fotoaufnahmen ist so ein kleiner Hinweis drin. Und daraufhin begibt er sich auf eine Reise, das Foto Nummer 25 zu finden. Er sucht dafür den Fotografen. Der hat kein Internet, kein Smartphone, nur seine Kamera und bewegt sich irgendwo zwischen Sibirien, Neuseeland, Grönland und dem Amazonas. Und da soll er ihn jetzt finden. Letztendlich merkt Walter auf dieser Reise, wie er über sich hinauswächst, wie er eine neue Perspektive einnimmt, wie er Neues erfährt, eine neue Sicht auf die Dinge, auf sein ganzes Leben bekommt. In Grönland fällt er aus einem Helikopter ins Wasser und wird fast von Haien gefressen. In Island fährt er mit einem Skateboard einen ausbrechenden Vulkan hinunter und in Tibet spielt er auf 4000 Meter Höhe Fußball. Über dem Film steht der Satz, im Leben geht es um Mut und den Aufbruch ins Ungewisse. Walter macht eine 180-Grad-Kehre. Und nachdem er aus seinem Abenteuer zurückkehrt, natürlich mit dem Foto, ist er jemand anderes. Er blickt anders auf sein eigenes Leben. Die Erfahrung, die Walter hier macht, und ich glaube, die wir alle schon häufig gemacht haben, einen neuen Blickwinkel schaffen wir uns in der Regel nicht selbst. Das muss von außen kommen. Es ist wie bei Walter eine neue Situation, in die er gar nicht hinein wollte, in die er hineingestoßen wurde. Häufig sind es aber Personen, sind es andere Menschen, die uns einen neuen Blick, eine neue Blickrichtung geben. Der entscheidende Impuls kommt von außen. Ich lese uns den Predigttext für den Ostersonntag heute. Lukas 24, 13 bis 35. Es geht um die Emmaus-Jünger. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du denn der Einzige, der sich zu der Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priestern und die anderen führenden Männern zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen wird. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem all das geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er gehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Entschuldigung. Dann fragten sie sich, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis der Schrift öffnete. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Diese Emmaus-Geschichte, die wir hier lesen, die ist beispielhaft für die Situation aller Jünger und Jüngerinnen von Jesus nach der Kreuzigung. Hier ist eine maßlose Enttäuschung, eine tiefe Trauer und die Rückkehr ins alte Leben. Mag sich vielleicht gefragt haben, warum haben wir denn nicht auf unsere Familie gehört? Warum haben wir uns denn irgend so einem Guru angeschlossen, einem vermeintlichen Wunderheiler und Propheten, und jetzt ist alles aus? Die Jüngerinnen und Jünger hatten alles aufgegeben. Sie hatten ihren Besitz hinter sich gelassen, ihren Beruf, ihre Freunde, einige sogar ihre Familie. Hätten sie doch auf die Vernunft hören sollen, auf die mahnenden Worte aller Menschen um sie herum. Sie hätten auf Sicherheit gehen sollen. Sie hätten das Haus und den Garten pflegen sollen, ein Sparkonto anlegen und für die Rente vorsorgen sollen. Jetzt hatten sie 3 wertvolle Jahre ihres Lebens verschwendet und wir wissen, wer 3 Jahre lang nicht in die Rentenkasse einzahlt, der bekommt später Probleme. Und dazu, und das mag damals noch viel schwerer gewogen haben, die politische und religiöse Enttäuschung. Es war doch alles beim Alten geblieben. Weiterhin beherrschten die Römer brutal das Land. Sie unterdrückten alle, pressten große Steuern raus und jeder, der auch nur im Verdacht war, einen Aufstand zu wagen, wurde unschädlich gemacht. Und die Elite des Landes, die Politiker und die religiöse Oberschicht, ja, die arbeiteten gerne weiterhin mit den Römern zusammen und teilten das Land und den Besitz unter sich auf. Es herrschte Bigotterie und Korruption. Jesus war tot, die Hoffnung, dass sich das alles ändert, gestorben. Wenn wir in die Geschichte des Judentums, denn die Jüngerinnen und Jünger waren zu dieser Zeit so gut wie alle jüdischen Glaubens, wenn wir in diese Geschichte reinschauen, dann stellen wir fest, es gab über Jahrhunderte hinweg immer wieder bis weit in die Neuzeit, also bis ins 17., 18. Jahrhundert hinein, eigentlich bis in die Gegenwart, immer wieder messianische Bewegung im Judentum. Da traten dann charismatische Personen auf, die sich sehr gut auskannten in der Tora, also im Alten Testament, in 5 Büchern Mose. Und die schafften das Volk mitzureißen und die Juden und Jüdinnen zu begeistern, sodass irgendwann eine Messias-Hoffnung kam und sagt, diese Person hier, das ist doch der versprochene Retter. Besonders dramatisch war Simon Bar Kochba. Lebte um ungefähr 120 bis 135 nach Christus. In diesem Zeitraum wirkte er, genannt der Sternensohn. 135 nach Christus, wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, um 70, 71 nach Christus gab es in Israel schon mal einen großen militärischen Aufstand gegen die Römer, der kläglich verloren ging. Der Tempel wurde zerstört, viele vertrieben. Und dieser Rest der Jüdinnen und Juden, der in Israel geblieben war, der sah in diesem Bar Kochba, dem Sternensohn, endlich den Messias, der es nun nach der Tempelkatastrophe schaffen würde, die Römer dann doch noch zu vertreiben. Der Krieg ging jämmerlich verloren. Tausende wurden getötet und nun mussten die Juden endgültig das Land verlassen. Nur noch ein ganz kleiner Rest von ein paar Tausend blieb, bis zum Jahr 1948, bis zur Staatsgründung. Juden erwarten den verheißenen Messias noch heute. In einem Interview mit einer jüdischen Religionswissenschaftler las ich dazu, dass diese Hoffnung auf den Messias nach all den Jahrhunderten der Enttäuschung und des Nicht-Eintreffens des Messias stark abgenommen hat. Die Bedeutung des Messias ist geringer geworden. Das war die Aussicht der Jünger, die sie vor sich hatten. Von der großen Hoffnung, der großen Erwartung hin zur noch größeren Enttäuschung. Und nun begegnet Jesus selbst zwei Jüngern, denen genau das bevorsteht. Sie ahnen nichts davon, dass Jesus es ist, der hier mit ihnen spricht. Und sie machen all ihre Enttäuschung Luft. Sie sind fassungslos, dass dieser Unbekannte, der mit ihnen spricht, noch gar nichts von dem Ereignis mitbekommen hat, die in den letzten Tagen gelaufen sind. Als Leser dieser Geschichte wissen wir schon mehr. Wir wissen, dass das Jesus ist, das steht da ja. Und wir denken, wieso versteht ihr beiden das denn nicht? Wieso habt ihr diese Tomaten auf den Augen? Wieso durchblickt ihr das Ganze nicht? Das ist doch Jesus, versteht ihr denn nicht, was er euch sagen möchte? Und wieso machen euch die Berichte der Frauen, die sagen, dass er nicht mehr im Grab ist, wieso machen euch diese Berichte eigentlich traurig und nicht froh? Erst im gemeinsamen Brotbrechen erkennen sie den Auferstandenen und merken, als er mit uns redete und uns die Bibel erklärte, brannte das da nicht schon wie ein Feuer in uns? Auf ihrem traurigen Weg zurück in die Heimat zeichnet die beiden Jünger ihre alte Sichtweise, ich nenne es hier einmal die menschliche Sichtweise, aus. Der menschliche Blickwinkel, das merke ich bei mir selbst immer wieder, ist ein Blickwinkel, der auf die Vergangenheit gerichtet ist. Dankeschön. Ja, das nehme ich mal als Zeichen. Wir Menschen, wir konstruieren unsere ganze Geschichte ja gerne von der Vergangenheit her. Und das ist auch nicht verkehrt. Das, was wir erlebt haben, wo wir herkommen, das prägt uns und das zeigt uns, wer wir auch heute sind. Das ist an sich nicht verkehrt, aber wir Menschen neigen doch immer wieder dazu, den Großteil unseres Ichs aus der Vergangenheit hier festzulegen. Ich habe einmal mit einer hochintelligenten jungen Frau diskutiert, da habe ich selber noch studiert und die hatte ihr Studium abgebrochen. Und sie war sich sicher, wer ist schuld daran? Ja, die Professoren waren natürlich schuld. Die sind nicht richtig auf sie eingegangen. die haben sie nicht vernünftig gefördert, die haben es nicht gut gemacht. Und dann kamen wir weiter ins Gespräch und dann ist klar geworden, ja, eigentlich waren gar nicht ihre Professoren schuld, sondern ihre Lehrer waren schuld. Denn die hatten sie nicht vernünftig gefördert, die hatten nicht ein gutes Konzept gefunden, damit sie vernünftig lernt. Man hat gemerkt bei dieser jungen Frau, die ja ihr Studium abgebrochen hatte, also in der Gegenwart ein Problem hatte, dass sie all ihre Probleme, dieses Versagen, immer in der Vergangenheit und dem, was sie in der Vergangenheit erlebt hatte, daran festmachte. Meine Vergangenheit, das Negative, was mir damals passiert ist, das ist Schuld daran, warum ich heute nicht klarkomme. Ich sehe da in gewisser Weise auch so einen gesamtgesellschaftlichen Trend drin, dass immer mehr Menschen dazu neigen, die Vergangenheit und die negativen Erfahrungen als Erklärung zu nehmen für das, was heute nicht funktioniert. Eine frühere Freundin von mir hatte eine beste Freundin und wenn die beiden sich trafen, sprachen sie ausschließlich über ihre Vergangenheit. Irgendwann wurde das ein bisschen merkwürdig und man fragte sich, was hält diese beiden Menschen eigentlich noch zusammen? In der Gegenwart schienen sie nicht allzu viel zu teilen. Es war die gemeinsame Schule und all das, was man dort erlebt hatte. In beiden Fällen, wie bei der jungen Frau, die ihr Studium abgebrochen hat, oder den beiden Freundinnen, fand die Gegenwart nicht statt, weil der Blick immer in die Vergangenheit gerichtet wurde. Was die Jünger ebenfalls erleben und auch wir heute häufig, ist, dass unser Blickwinkel realistisch und daher pessimistisch ist. Die Jünger glauben den Frauen nicht, die ihnen hier von dem leeren Grab erzählen, sondern sie halten an ihrer eigenen traurigen Weltsicht fest. Im besten Fall halten sie das Ganze, was sie dort von den Frauen gehört haben, für Hirngespinste. Im schlimmsten Fall ist es Grabdiebstahl. Und wir? Haben wir auch eine realistische und daher pessimistische Sicht? Wenn man Leute so reden hört, ich kenne das von mir selber und von vielen anderen, Nachrichten sollte man besser nicht mehr schauen. Wenn man die Welt und die Umwelt realistisch betrachtet, kann man da nicht nur pessimistisch werden und sagen, es geht sowieso alles in den Bach runter? Ich als Lehrer habe häufig den Eindruck, dass die jungen Menschen, nachdem es so 2018, 2019 eine gewisse Euphorie gab mit der Klimabewegung, dass man noch etwas ändern kann, dass das alles weitgehend vorbei ist. Ein neuer Hedonismus ist ausgebrochen. Man sagt, ja, wir feiern, wir konsumieren, weil es geht sowieso alles den Bach runter. Der Blick der Jünger ist von Trauer erfüllt und sie haben keine Hoffnung. Der Text sagt es selber, wie niedergeschlagen sie waren. Sie waren konfrontiert mit der Realität des Todes. Und auch hier muss ich feststellen, dass mein Blick auf die Sachen, auf die Dinge, auf die Welt, auf mein Leben häufig von Trauer erfüllt ist und ich wenig Hoffnung habe. Und da kommen wir wieder zu unserer Vergangenheit zurück, denn wenn uns die Gegenwart und auch die Zukunft nicht allzu viel Hoffnung bereitet, dann wenigstens die Vergangenheit, die schönen Zeiten früher, was ich mal geschafft habe in der Ausbildung, im Beruf, die tollen Urlaube, die ich gemacht habe, die Liebe, die früher einmal flammte und was ich so besessen habe und vielleicht auch jetzt noch besitze. All das ist gut und richtig und das brauchen wir für unser Leben. Aber was bedeutet das, was hilft uns das im Angesicht des Todes? Trägt uns das, was wir früher einmal erlebt haben, trägt uns unsere Vergangenheit durch das Leiden, das Sterben und den Tod hindurch? Für die Emmaus-Jünger endet mit dem Tod die Hoffnung. Eine Perspektive, die die meisten Menschen auch heute noch haben. Auch und zuletzt ist die alte Sicht, der alte Blickwinkel der Jünger zurück auf ihr eigenes Haus gerichtet, auf ihre Heimat. In den Evangelien können wir lesen, was nicht nur diese beiden, sondern auch die anderen Jünger taten, nachdem Jesus tot war. Einige gingen nach Hause zurück, gingen ihren Berufen wieder nach, fingen wieder an, als Fischer zu arbeiten. Und auch das erleben wir auch heute. Wo die großen Träume und Hoffnungen meines Lebens sich erledigt haben, wo auf der Arbeit eine Ernüchterung eingetreten ist. Ich arbeite jetzt seit fast 15 Jahren in meinem Beruf. Das ist alles normal geworden, das ist alles routiniert, das ist alles Standard. Wenn die großen Erwartungen weg sind, kommt für die meisten Menschen der Rückzug ins Private. mein Haus, mein engster Kreis, mein Besitz. Hier ist das Leben überschaubar. Hier muss ich nicht mit den ganz großen Enttäuschungen leben. Statistiken zeigen uns, wie gerade bei jungen Menschen der Wert von Familie und Heimat immer größer wird. Das ist ja auch klar, in so einer undurchsichtigen Welt, da zieht man sich zurück. Viele meiner Schüler, ich arbeite ja in einer Kleinstadt in Ostholstein, sagen, dass sie nach dem Abitur eigentlich gar nicht da raus wollen. Die wollen gerne dort wohnen bleiben, für immer, in der Nähe bei Mama und Papa. Und ich würde behaupten, auch bei uns Christen hat sich häufig so eine lähmende Ernüchterung breit gemacht. Es passiert ja eh nichts mehr, es ist alles so, wie es immer war. Und auch hier treten viele, und ich nehme mich da gar nicht aus, die Flucht ins Private mit. Dann führt man irgendwann ein Leben ganz normal, ganz standardisiert, so wie alle anderen auch. Das alles ist der realistische Blickwinkel, der menschliche Blickwinkel. Das ist die Sichtweise vor der Ostererfahrung der Emmaus-Jünger und auch vor unserer Ostererfahrung. Was passiert nun, damit die Jünger einen neuen Blickwinkel bekommen und auch wir einen neuen Blickwinkel bekommen? Da können wir, wenn wir uns den Predigttext genau anschauen, drei Schritte feststellen. Erstens, Jesus begegnet den Jüngern und geht mit. Zweitens, die Jünger bitten Jesus in ihr Haus. Und drittens, sie teilen das Mahl und Jesus öffnet ihnen die Augen. Zunächst einmal können wir feststellen, dass die Jünger alleine unterwegs sind. Wir können das auch als Symbol nehmen, als Metapher für unser Leben, denn die Jünger, so wie die Jünger alleine unterwegs sind, sind wir in den großen Fragen unseres Lebens auch alleine unterwegs. Klar, wir haben Freunde und wir haben Familie, aber die Wegpunkte unseres Lebens, die Geburt und das Sterben, Angst, Liebeskummer, das Gefühl von Sinnlosigkeit, das erleben wir alleine. Der Predigttext gibt uns zu verstehen, Jesus geht immer schon mit. Auch wenn wir das gar nicht bemerken, so wie die Jünger gar nicht gemerkt haben, dass da Jesus ist, der sie begleitet. Da ist jemand in deinem und in meinem Leben, der glaubt an dich, der liebt dich und der bewahrt dich und der gibt Hinweise auf sich. In der Emmaus-Geschichte ist der zentrale Hinweis die Schrift, also die Bibel. Jesus legt den Jüngern die Bibel aus und erklärt sie ihnen. Und obwohl sie diese noch nicht ganz verstehen, ist genau das ein entscheidender Hinweis auf Jesus selbst. Und so ist das auch heute in unserer Gesellschaft, die zutiefst durchdrungen ist von christlichen Vorstellungen und Werten. Glaube begegnet uns auch heutzutage, häufig auch nebenbei. Vielleicht im Nachbarn, der O Gott sagt, in jemand anderen, der sich zur Kirche hält, warum auch immer, er weiß es vielleicht selber nicht. Wir erleben das in christlichen Sozial- und Hilfseinrichtungen, aber auch in christlichen Standards, die wir alle bejahen, so etwas, das die Wahrheit, das Ideal sein sollte. Und nicht zuletzt in der Bibel, die für uns alle in Deutschland frei verfügbar ist. Jesus geht immer schon mit, bei dir, bei mir und auch bei unserem Nächsten, auch wenn er das gar nicht wahrnimmt. Der zweite Schritt hin zum Durchbruch, hin zum Erkennen von Jesus ist, die Jünger bitten Jesus in ihr Haus hinein. An dieser Stelle, Jesus sagt ja hier, er will eigentlich weitergehen, er tut so, als wolle er weiterziehen. Und die Jünger merken, irgendwie ist das hier ein besonderer Mann und bitten ihn in sein Haus rein und sagen, bleib doch bei uns, die Nacht ist da. Sie bitten inständig um seine Tischgemeinschaft. Und so geschieht es. Die Jünger öffnen ihr Haus, Jesus öffnet ihnen ihre Augen. Und dieses Prinzip, das gilt auch heute noch ganz genauso wie vor 2000 Jahren. Wer Jesus als den erkennen will, der er ist, wer die Erfahrung von geöffneten Augen machen will, der muss Jesus in sein Haus einladen. Dabei ist das Haus ein Bild für mein privatestes Leben, für das Innere, für das, was mich unbedingt angeht. Wie ich lebe, mit wem ich lebe, mein Umgang mit Besitz, wie ich mich im Streit verhalte und vieles mehr. Darin laden die beiden Jünger Jesus in ihr Haus ein. Interessant finde ich, dass sich hier in diesem Predigtext das beides nicht ausschließt. Man könnte jetzt sagen, ja, ist ja schön und gut, dass Jesus denen die Schrift ausgelegt hat, während er auf dem Weg mit ihnen nach Emmaus war, aber das gehört zusammen. In die Bibel schauen, die Schrift auslegen, verstehen und Jesus in sein privates Innerstes hineinlassen. Das gehört unmittelbar zusammen. Wir werden Jesus nicht erfahren, wir werden ihn nicht kennenlernen, wenn wir uns nicht auch auf die Bibel einlassen. Und zugleich darf der Glaube nichts Theoretisches bleiben, sondern es muss ganz konkret werden, es muss ganz praktisch werden, es muss mich in meinem Alltag angehen. Der dritte Schritt, Jesus öffnet den Jüngern die Augen, das tut er beim Tischmahl. Es ist nicht von den Jüngern vorbereitet, sie wissen ja nach wie vor nicht, dass es Jesus hier ist. Jesus bewirkt es allein, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Er gibt die Möglichkeit dazu. Und genauso ist es bis heute für uns alle ein Geheimnis, wie Jesus einen Menschen eigentlich erreicht, wie ein Mensch beginnt zu glauben. Wo aber Menschen ihre Haustüren für Jesus öffnen, werden ihnen auch bald selbst die Augen geöffnet, dass jeder erkennt, Jesus ist auferstanden und eben nicht bei den Toten geblieben. Nach diesem Durchbruch, den die Jünger erleben, haben sie eine neue Perspektive, eine neue Sicht. Und es ist spannend zu lesen, was danach passiert. Es ist ja eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Lukas schreibt dann ja auch die Apostelgeschichte, der Start der Kirche, der Start der ersten Christen. Jesus ist jetzt verschwunden, aber die Jünger haben eine neue Sicht, sie haben es verstanden. Ihre realistisch-pessimistische Sicht ist jetzt ersetzt worden durch eine realistische Ostersicht. Früher war ihr Denken auf die Vergangenheit gerichtet, jetzt auf die Zukunft. Sie brechen sofort auf, sie wollen sofort nach Jerusalem zurückkehren und es den anderen Jüngern erzählen. Wo sie zuvor realistisch und daher pessimistisch waren, sind sie jetzt erwartungsvoll und optimistisch. Wo sie früher tiefe Trauer erlebten und keine Hoffnung hatten, erleben sie jetzt Freude und Vertrauen. Wo sie sich ins Private zurückgezogen haben, gehen sie jetzt los in die Öffentlichkeit und beginnen auf zu den Menschen zu gehen und diese Osterbotschaft weiterzugeben. Meine Frage am Ende der Predigt an mich selbst und an dich ist, was ist mit dir? Auch heute öffnet Jesus unsere Augen. Auch heute will er das noch tun. Auch heute noch beginnen Menschen zu glauben, dass Ostern keine Illusion war, kein verzweifeltes Wunschdenken oder alleine oder irgendwie so etwas, was man sich eingebildet hat, um mit der Realität klarzukommen. Auch heute noch verstehen Menschen, dass Jesus ihnen schon immer ganz nah war, es ist und es bleiben wird. Auch heute noch brechen Menschen im Vertrauen auf Jesus auf, gehen raus aus dem Privaten, raus aus der Trauer, raus aus dem Pessimismus, hin zu den Menschen, um diese Freudenbotschaft zu verbreiten. Jesus ist auferstanden. Der Tod hat keine Chance. Was ist mit dir? Amen.